Sieg in Bochum, Pokalauslosung Frankfurt, langweiliger Deadline-Day, auf geht's in eine neue Folge Pfostenbruch mit den Themen der Woche vor der Länderspielpause.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo, hier ist der Pfostenbruch mit einer neuen Folge. Es ist die Folge nach den ersten drei Punkten der noch jungen Saison. Borussia gewinnt in Bochum mit 2-0 und wir können wirklich zufrieden sein jetzt mit dem Start in die Spielzeit. Es ist bereits Länderspielpause, Grund genug, um die ersten Wochen der Saison ja so ein bisschen atmen zu lassen, ein bisschen zu analysieren. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne wie immer die 5 Sterne da. Schreibt uns bei Fragen eine Mail oder checkt Instagram und Twitter aus. Gerade Instagram wird jetzt auf Vordermann gebracht, gerade von Nico, so nämlich. Ich bin Kevin und endlich mal wieder am Start der verlorene Sohn hier im Podcast. Fabian, hi.
Ja, freut mich, endlich mal wieder dabei zu sein. War jetzt eine längere Pause für mich. Ich glaube, die längste Pause für mich, seit es diesen Podcast gibt. Und für mich war es auch eine längere Pause, dass ich mal bei einem Auswärtsspiel war, das Borussia gewonnen hat. Und ja, in dem es noch so richtig um was ging. Samstag war es dann aber soweit. Ich war in Bochum und Borussia hat die 3 Punkte mitgenommen. Ja, war ein hervorragender Tag, hervorragender Nachmittag, schönes Wetter, ein paar Bier getrunken und ja, dann die 3 Punkte aus Bochum mitgenommen. Was will man mehr?
So unwichtig war natürlich der 3-1-Sieg in Wolfsburg, unser letzter Sieg in der Bundesliga, wo wir auch waren, jetzt aber auch nicht, gerade im Nachhinein, ne? Also war schon auch noch...
Ja, fast unterschlagen, ja, genau, richtig.
Wir gewinnen in Bochum mit 2-0 und bevor wir jetzt in die Spielanalyse gehen, lass uns wie immer anfangen mit dem Blick auf die Aufstellung. Ich denke, wir können es ganz kurz machen. Also im Prinzip hat sich die Mannschaft von selber aufgestellt nach den guten ersten zwei Pflichtspielen, Omlin im Tor, Netz links, Skelly rechts, Elvedi, Itakura innen, Weigel und Sander auf der 6. Sander für Reitz war auch die einzige Umstellung im Vergleich zum Leverkusen-Spiel und dann die Dreierreihe Player, Stöger, Honorar und Kleindienst vorne drin. Sander für Reitz. Ja, also der Kommentator hat so ein bisschen damit begründet, dass er sich vorstellen kann, dass die Entscheidung auch getroffen wurde, weil Sander einfach viel größer ist als Reitz und Bochum natürlich da so ein paar Hühn hat. Fand ich gar nicht so unstimmig, aber insgesamt finde ich auch, dass das, glaube ich, eine Position sein wird, die sehr oft rotieren wird, oder?
Das kann ich mir auch vorstellen. Ich finde, es hat sich ja auch alleine in diesem Spiel schon ausgezahlt in Bochum. Ich finde, Sander hatte gerade in den ersten Minuten ein paar unglückliche Aktionen, hat sich dann aber ja so reingekämpft ins Spiel, würde ich sagen, und hat einen ordentlichen Auftritt dann im weiteren Verlauf aus meiner Sicht hingelegt. Aber dass Rocco Reitz dann natürlich ja fit und ja direkt von der Bank kommt, das ist natürlich dann super und hat dem Spiel dann natürlich auch am Ende nochmal nicht nur aufgrund seiner hervorragenden Arbeit bei der Einleitung des 2-0 so ein bisschen den Stempel aufgedrückt. Er war sehr präsent in den Zweikämpfen, war dann sehr aktiv und hat Bochum da wirklich ja quasi im Alleingang den Zahn gezogen. Demnach kann das auch ein Mittel sein, gegen so kämpferisch starke Teams einen Rocco Reitz dann erstmal rauszunehmen und ihn dann später zu bringen. Aber ja, für mich, wenn das weiterhin so läuft, dann klappt dieses Jobsharing ja wunderbar.
Jobsharing war es auch oder können wir jetzt auch betreiben bei der Analyse. Ich habe das Spiel ja am TV geguckt, du im Stadion. Das ist eigentlich eine Kombi, die wir relativ selten haben, dass einer tatsächlich dann im Stadion auswärts war und einer nicht. In diesem Fall ist es so, ist vielleicht aber auch gar nicht so verkehrt, weil die Sicht auf die Dinge ist ja schon nochmal eine andere. Also mein Blick auf die Anfangsphase war, Bochum hat schon einen guten Einstieg gefunden in die Partie. War gut drin, Hofmann durchaus gefährlich, hat so ein paar Bälle abgeschirmt, hatte auch einmal sich aus der Drehung da irgendwie einen ganz guten Abschluss genommen und so. Aber Borussia hat einfach auch gut dagegen gehalten. Also auch in einer Phase, die nicht einfach war in der Anfangsphase, hat Borussia resilient gespielt. Und ich habe mir gedacht, endlich mal ist Resilienz nicht nur irgendwie so eine leere Worthülse, so eine Phrase, sondern wird auch einfach gelebt von der Mannschaft. Also das muss man im Nachhinein gerade sagen. Natürlich, wenn da einer reinfällt, dann ja, ist der Defätismus vielleicht direkt wieder groß und dann ist die Reaktion auch vielleicht gar nicht mal so leicht gegen ein Bochumer Heimpublikum. Aber rückblickend betrachtet fand ich, trotz dessen, dass Bochum eigentlich gut ins Spiel fand, unsere Leistung auch nicht so verkehrt, auch wenn wir Probleme hatten in den ersten 15 Minuten. Es war aber jetzt nicht so schlimm, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war in solchen Situationen.
Ja, das Gefühl hatte ich im Stadion durchaus auch. Und ich glaube, das hatten auch alle Fans im Stadion. Ja, das Bochumer Heimpublikum ist selten so richtig durchgekommen. Das merkt man natürlich immer dann, wenn Bochum gerade eine Druckphase hat, dann wird es natürlich wirklich enorm laut. Aber Borussia hat das ganz gut verhindert, dass das Publikum die Mannschaft wirklich tragen konnte vom VfL Bochum. Und so würde ich auch sagen, dass Borussia das wirklich sehr gut gemacht hat, gerade defensiv. Ich finde gerade in der und das haben wir in der letzten Saison sehr oft gesagt, dass das einer der Problempunkte auch war, auch mannschaftlich geschlossen verteidigen. Da vorne ist ein Tim Kleindienst, der ist zwar lange, lange nicht zu sehen in so einem Spiel mit dem Ball, aber er arbeitet permanent gegen den Ball und das gefällt mir wirklich gut. Und da haben auch alle anderen es gut gemacht und da muss ich dir recht geben, habe ich im Stadion genauso gesehen, die Mannschaft hat sich gewehrt so und dass das nicht immer einfach ist und dafür ist man Bochum am Ende auch zu viel Qualität mittlerweile, dass man da sich jetzt allem, ja, dass man die jetzt ja, sich da immer aus allen Situationen locker leicht befreien kann, dass man da auch Probleme bekommt, ist klar und dafür war das wirklich sehr, sehr ordentlich von der Mannschaft.
Ja, und so ab der 15-Minuten-Marke war dann mein Eindruck, dass Borussia dann peu à peu Spielkontrolle erlangt hat. Dann hatten wir auch längere Ballbesitzphasen. Es gab dann auch im Mittelfeld immer mal wieder so ein paar Meter Platz, gerade für einen Kevin Stöger, der das Spiel dann auch an sich reißen konnte. Und wir hatten dann natürlich nur so ein bisschen die Probleme, dass wir jetzt nicht die großen Torchancen en masse erspielen konnten. Also Bochum stand da jetzt auch nicht so verkehrt. Es war diese eine Szene, wo, glaube ich, dann Netz über links mitgenommen wird und Kevin Stöger dann den Ball zurückbekommt und dann aber eben an Dreves scheitert, beziehungsweise Dreves sich den Ball fast selbst ins Netz legt. Aber das war jetzt so die größte Chance, glaube ich, im ersten Durchgang. Aber ab Minute 15 eigentlich bis zum Ende der ersten Halbzeit durchgängig zumindest so eine Grundkontrolle im Spiel von Borussia.
Ja, genau, im Ansatz ein, zwei Situationen, genau diese Doppelchance und dann, ja, war es eigentlich zur Pause auch ein gerechtes Unentschieden, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass Borussia über größeren Zeitraum der ersten Halbzeit die Spielkontrolle hatte. Mir ging es jetzt an sich da auch ganz gut mit und habe mich da ganz gut gefühlt und dachte, ja, da ist heute noch was drin. Und ja, so kam es ja dann eigentlich in der zweiten Halbzeit auch.
Nach der Pause erstmal die Wechsel, Boadu und Baldé haben dem Bochumer Offensivspiel echt gut getan, aber das war dann irgendwie auch ein kurzes Strohfeuer. So nach 5 Minuten im zweiten Durchgang war dann die Gefahr auch gebannt und mein Eindruck war da, dass sich Borussia einfach sehr gut eingestellt hat dann auf das neue Bochumer Offensivfeld da auf dem Platz. Und dann hat Borussia irgendwie nach und nach den Eindruck vermittelt, wir sind hier eher dran am 1:0. Dann haben wir durch Honorar das 1:0 gemacht. Das war dann abseits. Es war dann sehr lange gecheckt worden, wo ich mich auch frage, ja, irgendwie so mit der halbautomatischen Abseitserkennung von der EM wäre vielleicht dann doch eine ganz gute Idee, weil im Prinzip die Hälfte der Nachspielzeiten nur noch durch so einen Quatsch irgendwie entstehen, weil sich das minutenlang angeschaut werden muss. Verstehe ich alles nicht. Ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall war das ja eigentlich so die Initialzündung für uns weiterzumachen und dann das 1:0 wurde erzielt, toll herausgespielt. Am Ende ist es natürlich einfach, in Anführungsstrichen, ne, den da über die Linie zu nicken. Aber ich fand, das war ein so toll herausgespieltes Tor von hinten weg. Viel Platz im Mittelfeld und dann auch Honorar, der diese Flanke dann wunderbar bringt für Kleindienst, der natürlich das Tor eigentlich vorher erzielt durch dieses sensationelle Freilaufverhalten. Also ich fand, das war einfach ein super Tor, wie es so im Buche steht, wenn du auswärts irgendwie so ein Spiel hast, wo jetzt relativ wenig Torchancen entstehen, dann einfach irgendwie über die spielerische Klasse zu kommen in der ein oder anderen Szene, das war dann in der zweiten Halbzeit gegeben und am Ende auch dann das 2:0 war ja ein bisschen ähnlich fast schon. Ne? Da war es jetzt ein tolles Pressingverhalten und einfach ein schlechter Pass im Bochumer Aufbau und die waren dann offen, aber dann eben Kleindienst auf Honorar genau umgekehrt. Also zwei Tore, die irgendwie so am Ende einfach aussehen, aber es ja in der Entstehung nicht sind.
Jetzt im Stadion sieht man natürlich das 1:0, klar, tolle Aktion von Stöger. Also gerade die Einleitung der Tore hat man jetzt von der anderen Seite aus ganz gut gesehen, aber den letzten Pass dann nicht mehr. Ja, natürlich klasse, was Borussia da für eine Qualität jetzt hat, Mit Stöger und Kleindienst hat man tatsächlich nochmal zwei Elemente dazu bekommen, die jetzt auch in diesem Spiel in Bochum natürlich ganz wichtig waren. Und wie du sagst, es sieht dann am Ende manchmal einfach aus, aber genau das ist ja die ganz große Kunst, die schwierigen Dinge einfach aussehen zu lassen. Ja, und das hat da ganz gut geklappt. Ja, Borussia war da irgendwie ja auch dran. Ich meine, man hatte ja dann auch noch diese eine Situation, ich glaube, Honorar war es, der dann den Pfosten trifft und Sander noch irgendwie den Nachschuss, den er ans Außennetz setzt. Das sah aus dem Stadion irgendwie, ich weiß nicht, ob es gefährlicher aussah, als es war, aber es sah...
Nee, war super gefährlich. Also die Szene von Honorar war halt super komisch, weil er den aus dem Winkel eigentlich niemals aufs kurze Eck noch bringen kann und er hätte fast das 1-0 gemacht. Und dann der Nachschuss von Sander, ich glaube, er hatte relativ wenig Tor vor sich, also was er wirklich frei treffen konnte. Deswegen musste er so ein bisschen das rechts anvisieren und ist dann am Außennetz ja auch nur knapp vorbeigeschrammt. Aber da stand es ja auch noch 0-0. Stimmt, eine wichtige Szene. Also auch da, ne, hat man ja im Mittelfeld dann irgendwie die Kontrolle gewonnen und ist dann eben in Abschlusssituationen gekommen. Und so war es ja dann wirklich mehrfach in der zweiten Halbzeit.
Ja, genau. Und auch nach dem 1-0, auch nach dem 2-0 hatte ich permanent das Gefühl, dass tendenziell Borussia hier näher am nächsten Treffer dran ist als Bochum. Also nach dem 2-0 war ich mir für Borussia-Verhältnisse ungewöhnlich siegesgewiss und habe gedacht, okay, ich glaube, wenn die Mannschaft jetzt nicht komplett einbricht, wenn jetzt nicht die Einwechselspieler einen Totalausfall haben und einen ganz schlechten Tag haben, dann werden wir das heute gewinnen. Und eigentlich war das Gegenteil der Fall. Und genau das ist ja auch das, was man oft sagt, warum man einen großen Kader braucht, weil du hast dann Einwechselspieler, die kommen rein, die wollen sich empfehlen, die sind motiviert und sofort da. Und das war jetzt bei allen eigentlich der Fall. Also so ging es mir, dass ich das da so wahrgenommen habe. Ja, und dann am Ende, glaube ich, hatte Ngumu noch mal eine Situation, wo er irgendwie 70 Meter über den ganzen Platz marschiert, einen Abschluss hat. Der Abschluss war dann nicht brandgefährlich, aber trotzdem hatte ich da das Gefühl, ja, wir sind fast hier näher an dem, wir machen hier eher mit einem Konter noch das 3-0, als dass Bochum das 2-0 schießt. Auch wenn sie natürlich noch diesen wunderbaren Lattentreffer von Wittek hatten, der ja da ordentlich an die Latte gescheppert ist. Aber sonst fehlte mir da auch ein bisschen die Qualität bei Bochum in der Offensive.
Für mich die entscheidende Aussage von dir, das habe ich exakt genauso gefühlt, es war die beruhigendste 2-0-Führung in der Borussia-Geschichte oder zumindest in der jüngeren Borussia-Geschichte. Also so hatte ich das seit Favre nicht mehr, dass man wirklich irgendwie 2-0 führt und denkt, ja, es ist zwar mein Verein und ich bin hypernervös, aber irgendwie weiß ich es gar nicht. Nach dem 2-0 war ich total erleichtert und habe dann wirklich gedacht, das spielen die runter. Die einzige Szene entstammte dann so einem Sonntagsschuss, ne, von Wittek. Klar, wenn der reingeht, ich war schon froh, dass der nicht reingegangen ist, ne? Aber selbst dann hätte ich, glaube ich, immer noch sehr viel auf Borussia gewettet, weil sie einfach so eine Grundkontrolle hatten. Und es ist tatsächlich, ist natürlich noch früh in der Saison, 3 Spiele gespielt, Pflichtspiele. Aber es ist jetzt schon zu erkennen, dass wirklich die Personalien Stöger und Kleindienst der Mannschaft auch defensiv helfen. Ganz wichtige Erkenntnis dieser ersten Wochen.
Definitiv. Und auch was Stöger, wie Stöger die Mannschaft auch mitführt. Also Stöger taucht ja auch überall auf. Also er spielt ja eine Art Libero, muss man ja sagen. Taucht links, rechts so auf allen Seiten auf. Mittelfeld-Libero, ja, eine ganz neue Position. Aber irgendwie so ist es ja. Auch gerade im Wechselspiel mit Player, der dann immer mal wieder in die Mitte zieht, Stöger natürlich auch gerne mal über links. Das funktioniert dann wunderbar. Und ich hatte eine Situation, die man ganz gut beobachten konnte. Da hat Borussia hinten in der Defensive den Ball gewonnen. Joe Skelly hatte dann den Ball auf der rechten Seite und schaute hoch und 5 Meter entfernt von ihm war Kevin Stöger, der ihm sehr deutlich mit den Handzeichen zu verstehen gegeben hat, geh nach vorne mit dem Ball, mit ihm mitgegangen ist und quasi ihn ja so ein bisschen an die Hand genommen hat und gesagt hat, ihm gezeigt hat, was er denn jetzt zu tun hat da hinten aus der Position mit dem Ball. Und das fand ich sehr bezeichnend für ja die Führungsqualität, die Borussia da eingekauft hat mit Kevin Stöger. Der führt da wirklich hervorragend Regie und das gefiel mir gut.
sorgt dann, das ist mein Eindruck, auch dafür, dass irgendwie Julian Weigel vielleicht nicht so die ganz große Last auf den Schultern spürt und sich mehr so auf seine Stärken fokussieren kann. Denn das war auch ein sehr guter Auftritt. Das waren jetzt im Prinzip auch ja mindestens so 2,5 sehr gute Auftritte bislang von Julian Weigel. Sander hat auch ein ordentliches Debüt gegeben. Reitz war ja gegen Leverkusen auch gut drauf. Also die Zentrale generell einfach gut reingekommen und deutlich besser, weil deutlich Fehler unanfälliger die Innenverteidigung mit Koitakura und Nico Elvedi, da gibt es auch nichts zu meckern. Und das ist ja auch schon eine Seltenheit bei Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Jahren. Also man hat Bochum auch in keiner Szene wirklich eingeladen zu einer Torchance. Bochum musste sich Torchancen wirklich erspielen. Haben sie manchmal so Halbchancen, haben sie auch sich erspielen können. Aber es gab alles in allem nicht eine wirkliche Top-Szene. Und das lag eben auch daran, dass Borussia blitzsauber hinten stand. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast zu Bochum, vielleicht noch einen Blick, ganz kurz würde mich noch interessieren, wie hast du den Support so wahrgenommen? Also Bochum klang irgendwie, also die Heimkurve klang sehr, sehr ruhig, auch schon in der Anfangsphase, so gerade für Bochum-Verhältnis fand ich das jetzt irgendwie relativ leise. Und zur Gästestimmung sagst du bitte noch was.
Ja, Bochum ging mir tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, Anfang der zweiten Halbzeit, als Bochum wirklich gut aus der Kabine gekommen ist, da war dann zwischenzeitlich auch das ganze Stadion irgendwie da, da war es sehr laut, aber das war sehr kurz und sonst waren die Momente, in denen ja die Mannschaft vom Bochum es geschafft hat, so das Publikum wirklich, wirklich anzuheizen, waren relativ begrenzt. Die Stimmung im Gästeblock habe ich als tatsächlich sehr gut wahrgenommen. Ich sag, ja, bin jetzt auch echt schon länger der Meinung, dass die Stimmung bei Borussia auswärts besser und besser wird. Ich finde, die Fangesänge und die Qualität der Fangesänge, die Fangesänge verbessern sich auch in ihrer Qualität irgendwie. Da machen mehr und mehr Leute mit. Und ich glaube, dass das sehr, sehr positiv ist für die Stimmung bei Borussia. Klar, es verändert sich auch so ein bisschen das Publikum. Es wird auch immer jünger natürlich. Ich sag mal, sind immer mehr Leute in der Kurve, die auch mit diesem, ich sag mal, stimmungsvollen Support der Ultras auch aufgewachsen sind und das irgendwie gewohnt sind. Und deshalb glaube ich, sind das so Faktoren, die dazu führen, dass die Stimmung grundsätzlich bei Borussia etwas besser wird. Aber in Bochum habe ich es halt sehr, sehr gut wahrgenommen, über weite Strecken. Nicht immer und nicht unbedingt, aber ja, spätestens nach dem 1-0 war es natürlich sehr gut und auch in der ersten Halbzeit war es gut. Anfang der zweiten Halbzeit war es ein bisschen schleppend, aber sonst war es wirklich ein stimmiger Nachmittag aus meiner Sicht.
Das klingt sehr gut und an dieser Stelle können wir dann aber auch wirklich den Haken machen hinter Bochum. Also Borussia kommt hier mit dem ersten Sieg relativ früh in der Saison dann an, auch in der Spielzeit. In der letzten Saison hat man ja auch in Bochum den ersten Sieg gelandet, da allerdings war es dann schon der 6. Spieltag. Dementsprechend kam Bochum als fast Lieblingsgegner seit dem Bochumer Aufstieg, 6 Siege in 7 Spielen, kam Bochum jetzt zu einem frühen Zeitpunkt sehr gelegen für uns. Man muss aber auch sagen, zur Wahrheit gehört dazu, dass die ganze Situation auch schon relativ früh in der Saison wieder recht fragil wurde, gerade jetzt im Vorbau auf dieses Bochum-Spiel. Ja, es war gut gegen Leverkusen, es war teils sehr gut und man wurde am Ende um einen Punkt betrogen fast schon. Aber die Schlussphase auf dem Transfermarkt hat ja dann doch durchaus wieder für die ein oder andere nervöse Reaktion im Fanumfeld der Borussia gesorgt. Gerade der Deadline-Day verlief dann relativ dead, um es so zu sagen. Also bis auf den Wechsel von Manu Kone zur AS Roma ist da nichts mehr passiert. Und das hat den einen oder anderen ratlos zurückgelassen. Erstmal, wie hast du den Deadline-Day verfolgt? Also ich kann mir bei dir vieles vorstellen, aber nicht, dass du da jetzt irgendwie so jemand bist, der dann hier, weiß ich nicht, Sky guckt den ganzen Tag und sich die ein oder andere Transfer-Doku dann zum 48. Mal gönnt. Wie war es bei dir?
Nein, ich saß lange im Zug und habe da kein Sky geschaut. Nein, habe dann natürlich immer mal wieder verfolgt, was so passiert, auch in WhatsApp-Chats und Co. Ansonsten habe ich jetzt aber natürlich keinen. Ich habe nicht den gesamten Deadline-Day auf Sky verfolgt. ja, ich habe dann wahrgenommen, dass das ja Kone ja dann geklappt hat und auch schnell gesehen, dass das dann wohl kein Ersatz oder dass Itakura nicht geht, dass kein Ersatz mehr kommt, dass auch kein Spieler mehr kommt. Und meine Reaktionen darauf waren so ein bisschen zwiegespalten irgendwie, muss ich sagen. Ich habe gedacht, ja gut, jetzt haben wir mit Kone so etwas Erleichterung, dass man wenigstens mit einem Spieler mal wieder Geld verdient hat, gefühlt nach langer Zeit, dass man mal wieder ein bisschen, dass die Spieler von Borussia doch noch irgendwo einen Marktwert haben und dass man doch noch Spieler verkaufen kann. Auch wenn es natürlich immer eine Freude war, Kone zu sehen im Trikot von Borussia. Ja, aber dann war es natürlich auch so, dass man im ersten Moment gedacht hat, oh ja, eine ordentliche Summe, 18 Millionen oder was dann für Itakura im Raum standen, wäre natürlich auch nett gewesen. Dann wären natürlich auch noch 2, 3 Neuzugänge nett gewesen. Ja, letztlich konnte Itakura nicht gehen, weil es eben keinen Ersatz gab. Und jetzt muss Borussia zumindest mal bis Mitte Dezember, Ende Dezember mit diesem Kader durchkommen. Ja, ich bin soweit zufrieden, auch wenn es natürlich, und das wissen glaube ich alle, hätte besser laufen können.
Ja, also erstmal die Personalie Kone gehört ja auch zum Deadline Day dazu. Und ja, es war irgendwie dann am Ende relativ langweilig, wurde dann natürlich aber noch spannend, als irgendwie so Punkt 18 Uhr auch Kone-technisch noch gar nichts vermeldet wurde. Ne? Also das hat man ja auch recht spät gemacht. Dann gab es nochmal die Irritation, ist es jetzt eine Leihe mit Kaufpflicht? Ist es direkt ein Kauf? Borussia sagt, ist direkt ein Kauf. Und ja, also er wird auf jeden Fall nicht mehr im Gladbacher Trikot zu sehen sein. Und Borussia sammelt da jetzt so 18, 20 vielleicht, wenn Bonuszahlungen noch kommen, bis zu 23 Millionen da auch ein. Und das ist jetzt erstmal gut. Und ich glaube, es ist auch marktgerecht. Ich denke, es hilft jetzt nichts, auch da wieder wie bei vielen anderen Spielern zu sagen, ja, was waren die denn mal wert? Ja, Kone war vielleicht nach dem 5-0 gegen Bayern auch mal mehr wert. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, er spielt auf einer Position, die jetzt alles andere als schlecht besetzt ist bei Borussia. Ich glaube, wenn er weiter geblieben wäre und man hätte da vielleicht sogar gegambelt auf einen noch höheren Transferwert, ich glaube, man hätte sich mehr Probleme sogar geschaffen, weil ich wüsste jetzt nicht, für wen er jetzt unbedingt spielen sollte. Und dafür waren die Leistungen auch zu schwankend. Und dann hat Borussia natürlich auch konsequent irgendwie so den falschen Markt irgendwie an Vereinen, die sich interessieren für unsere Spieler. Ich wünschte mir, ich finde das ja sensationell, wie so ein Mohamed Simakan mit, weiß ich nicht, 24 jetzt für 45 Millionen nach all irgendwas nach Saudi-Arabien wechselt. Also wie geil wäre das denn bitte? Wir hätten da, keine Ahnung, Luca Netz, der jetzt für 35 Millionen zu Al-Ettifaq geht oder so, ne? Also so ein Glück brauchst du dann halt auch mal und dann trifft es natürlich da RB Leipzig. Aber das nur am Rande. Also dementsprechend, ich finde schon, das ist eine ordentliche Summe. Das ist völlig okay. Dass es keinen Zugang mehr gibt, sehe ich zwiegespalten. Ich verstehe manche Reaktionen, die so scharf sind, dass man sagt, ja, die haben jetzt total stümperhaft agiert. Die verstehe ich wiederum auch nicht, weil, sagen wir so, also man war ja offenbar an Spielern dran. Bernardo, ne, jetzt verletzt. Da hätte es dann wieder ähnliche Stimmen, auch kritische Stimmen gegeben, so nach dem Motto, was geben wir 8 Millionen für einen verletzten Spieler aus? Von daher kann ich das nachvollziehen. Bei Kevin Dix, der jetzt zuletzt im Gespräch war, muss man, denke ich, auch einordnen. Auch das war jetzt nicht everybody's darling, was ich so gelesen habe. Aber viele wollten dann einfach noch einen Spieler, um einen Spieler zu haben. Also Fakt ist, was wir auch gehört haben aus dem Hintergrund, dass man Itakura auch wirklich nicht gehen lassen wollte, dass der aber auch jetzt nicht da einen Wechsel forciert hat, dass man für den Fall aber wirklich Kandidaten in der Hinterhand hatte, auch Namen, die jetzt hier gar nicht gefallen sind, zum Beispiel auch ein Spieler aus der Bundesliga, also man hätte wohl zwei verpflichten wollen dann auch. Dann hätte man natürlich auch nochmal mehr Geld gehabt. Um das Ganze final einzuordnen, muss man natürlich auch sagen, man hat jetzt kurioserweise, also es gibt da ja offenbar keinen kausalen Hintergrund, nachdem Schippers weg war, hat man ja jetzt wirklich Spieler vorfinanziert. Interessant fand ich, dass man halt mantraartig genau das immer negiert hat. Das will man nicht machen. Dementsprechend ist dann natürlich trotzdem die Erwartung entstanden, dass man irgendwie die Transfers Sander, Stöger, Kleindienst finanzieren konnte, ohne wirklich vorzufinanzieren. Dass man die wirklich, ja, weiß ich nicht, vom Tagesgeld genommen hat, so ungefähr, ne? Und dementsprechend ist, glaube ich, da wieder das große Problem. Und da setzt auch meine Kritik an, weil ich finde, man kann schon Argumente finden, dass man auch mit diesem Kader jetzt in die Saison geht. Meine Kritik ist aber, die Kommunikation war mal wieder ein riesengroßes Problem und ein Desaster. Also man geht so offensiv in diese Defensivthematik rein, dass man da ja auf jeden Fall sich noch umschaut und so. Ne? Das hat man Mitte Juli schon gesagt. Und bis zuletzt hätte man ja dann ein anderes Erwartungsmanagement betreiben können. Aber nein, eigentlich hat Borussia von Anfang an kommuniziert, wir haben mehrere Wenn-Dann-Szenarien. Und uns ist klar, dass Kone, wenn er geht, erst spät gehen wird, weil Olympische Spiele und so, ne? Und wir hoffen, dass er da gut spielt, hat alles geklappt, ist aufgegangen. Und am Ende steht man wie die Axt im Walde und jeder fragt sich, warum haben wir jetzt eigentlich keinen mehr geholt? Und dann muss es Wirkus, und Wirkus ist jetzt nicht der Chefkommunikator, der beste Kommunikator der Welt, muss der es dann einfangen, zwei Tage später oder einen Tag später im Interview. Ne? Also das ist irgendwie, finde ich, wieder eher ein Problem tatsächlich der Kommunikation, als jetzt ein Problem, dass man sagen muss, das ist jetzt wirklich hier unterlassene Hilfeleistung für eine schwache Abwehr der Vorsaison.
Ja, und also auf zwei Sachen dazu. Man muss ja auch einordnen, wir waren ja viel und gerne Kritiker des Nicht-Vorfinanzierens. Wir haben ja hier auch durchaus gesagt, dass wir uns das wünschen würden. Jetzt ist das passiert, von daher finde ich gut soweit.
Und man hat ja offenbar auch nicht nur, also auch auf sportliche Qualität, aber auch auf den Faktor Mentalität gesetzt. Ne? Das, was Leute wie Christoph Kramer und viele andere seit Jahren negieren bei Borussia, dass das alles, dass es darauf gar nicht ankomme und so, darauf hat man jetzt gesetzt. Auch da fühle ich mich bestätigt. Ne?
Wie gesagt, Mentalität wichtig. Ich glaube nach wie vor fest daran, dass es einen Unterschied gibt zwischen ich möchte ein Spiel gewinnen und ich möchte unbedingt ein Spiel gewinnen. Ja, es braucht eben mehr Spieler von der Qualität, ich möchte unbedingt ein Spiel gewinnen. Und so, das ist schon mal eingetreten. So, das sind auf jeden Fall die positiven Faktoren. Aber genau, man kann dann auch ruhig offensiver kommunizieren. Und wenn man von vornherein sagt, na gut, klar, ist natürlich auch schwierig, wenn man von vornherein sagt, ja, wir haben jetzt vorfinanziert, wir müssen erstmal Leute verkaufen, schwächt man seine Position natürlich auch. Es ist natürlich klar, die Kommunikation kann man während so einer Transferperiode natürlich nicht machen. Kommunikation während einer Transferperiode ist natürlich auch immer ein bisschen, ja, man sieht die natürlich als Fan immer auch in den Augen oder aus den Augen eines Fans, der sich der nur auf den eigenen Verein schaut. Aber man muss die Kommunikation ja auch immer mal sehen, dass die nicht nur an die Fans gerichtet ist und an die Erwartungshaltung an die Fans, sondern natürlich auch an alle anderen Sportdirektoren da draußen. Und so muss man sagen, kann man natürlich so eine Kommunikation während so einer Transferphase auch immer sehen als als taktisches Manöver. Und eigentlich darf man nicht als Fan gar nicht so viel davon ernst nehmen, was da gesagt wird, weil es kann wahr sein, es kann aber auch einfach nur eine Taktik sein und um vielleicht Preise in die Höhe zu treiben, um darzustellen, dass man eben noch viel vorhat, dass das alles jetzt gar kein Problem war, wie man gehandelt hat. Also ich glaube, da ist immer viel. Das ist gar nicht so leicht. Und deshalb kann man dann natürlich da jetzt ansetzen und sagen, war kommunikativ nicht so leicht. Ja, wer weiß. Oder nicht so gut, aber ich glaube, es ist auch am Ende, vielleicht müssen wir Fans uns da auch einfach mal daran gewöhnen, dass die Kommunikation während einer Transferphase auch ein bisschen nicht eben nur in unsere Richtung gerichtet ist, sondern auch an andere und an andere Empfänger.
Ja, und es wäre vielleicht hilfreich, wenn wir jemanden hätten, der auch besser kommunizieren würde. Also man kann ja dann auch wenig kommunizieren, ne? Man kann aber nicht kommunizieren, ne? Und Roland Wirkus kommuniziert ja auch, aber es ist dann halt, es ist sehr, sehr bieder, es ist sehr viel Floskeln, es ist sehr viel, das ist doch klar und, ne? also immer wieder so, dass das Minimum, was dann gemacht werden muss, dann interpretiert man sehr viel in Gesagtes. Manchmal habe ich das Gefühl, er ist sich im Nachhinein auch nicht mehr so sicher, was er mal gesagt hat. Und wenn ich jetzt ihn zitiere, das sind ja offenbar Mixzone-Zitate, die hier der Kicker und auch die Rheinische Post von Samstag mitgebracht haben, wo es auch nochmal jetzt um diesen Deadline-Day ging. Und da sagt er zunächst einmal, der Club ist mit den drei Verpflichtungen in Vorleistung gegangen. Wir sind immer noch in einer Phase der Konsolidierung, das darf man nicht vergessen. Zum anderen bin ich zu 100% davon überzeugt, dass wir einen hervorragenden Kader haben. Wenn man etwas macht, dann muss es den Kader nicht nur in der Breite, sondern in der Spitze verbessern. Wenn du dieses Gefühl aber nicht hast, dann machst du auch keine Hauruck-Aktion. Ich bin bei einem Punkt wirklich dezidiert anderer Meinung, denn ich finde, wir haben auch schon ein Problem in der Breite. Auf manchen wenigen Positionen. Wir können das jetzt gleich nochmal durchgehen. Finale Kaderanalyse ist das Stichwort. Aber ich finde, das ist nämlich genau wieder so dieses Buzzword-Gehabe, so irgendwas in den Raum werfen. Das klingt erstmal richtig und gut, aber wenn man mal näher drauf eingeht, fällt einem auf, ja, viel Inhalt ist da nicht mehr, ne?
Wir können ja mal, wenn wir den Kader uns mal anschauen, den wir jetzt haben. Also im Tor, denke ich, sind wir soweit gut besetzt. Omlin, Nicolas ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht lang drüber reden. Ich glaube, es geht ja natürlich viel eher um die anderen Positionen. Also gerade in der Defensive. Aus meiner Sicht ist ganz, ganz entscheidend, dass auf der Linksverteidigerposition, da sind wir sehr, sehr dünn besetzt. Luca Netz hat jetzt, kommt jetzt mittlerweile an die 100 Pflichtspiele als Profi heran. Er ist immer noch sehr, sehr jung, gerade für einen Verteidiger, das muss man einfach sagen. Da ist aus meiner Sicht schon ein Risiko drin. Ich wünsche mir und ich hoffe, und da drücke ich ihm auch die Daumen, dass er in dieser Saison nochmal einen Sprung macht. Und das traue ich ihm durchaus zu. Und ich habe auch das Gefühl, dass Borussia jetzt in dieser Transferphase Luca Netz niemanden vor die Nase setzen wollte, weil sie schon auch daran glauben, dass Luca Netz einen Sprung machen kann. Allerdings ist natürlich hinter Luca Netz gefühlt lange nichts. Vielleicht hat Gerardo Seoane da noch eine ganz interessante Lösung parat und in seinem Kopf noch einen Plan B, falls Luca Netz mal ausfallen sollte, von dem wir alle nichts wissen, den wir alle gerade nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht drängt sich Lukas Ulrich dermaßen auf, dass man ihm durchaus zutraut, Bundesliga zu spielen. Keine Ahnung, aber auf dem Papier liest sich natürlich diese Linksverteidigerposition vor allem sehr, sehr dünn.
Ja, und die andere Positionen in der Abwehr sind jetzt auch in der Breite nicht so riesig besetzt, aber da hat man weniger Probleme. Also in der Innenverteidigung Ko Itakura, Nico Elvedi sind das Stammpersonal, Fabio Chiarodia und Marvin Friedrich sind die Ersatzkräfte, die da jetzt Druck machen sollen und wollen. Rechts Skelly, natürlich klar vor Leiner, hat sich jetzt dann doch so ergeben und ja, muss man natürlich jetzt auch mitgehen, weil Joe Skelly, für mich ein bisschen ähnlicher Fall wie Luca Netz. Wir haben ein paar Spieler und das sind eben beide Außenverteidiger, wo ich immer noch nicht weiß, wohin die Reise hingeht. Beide sind sehr früh in die Bundesliga gekommen, haben auch für Verhältnisse eines sehr jungen Spielers auch relativ schnell so grundsätzlich Fuß gefasst, mussten das aber auch. Trotzdem weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt noch Spieler sein werden, die uns irgendwann große Transferwerte schaffen. Also das kann sein, da kann auch nochmal ein Riesensprung drin sein, aber das ist jetzt auch nicht das erste, nicht das zweite, nicht das dritte Jahr, sondern ich glaube schon das vierte von beiden, ne? Oder zumindest bei Skelly. Und dementsprechend, weiß ich nicht, ne? Also man läuft da ein bisschen Gefahr, dass man in so eine Elvedi-Player-Kiste kommt, wo man irgendwie von Jahr zu Jahr denkt, ah ja, jetzt kommt der absolute Breakthrough, jetzt kommt die Prime-Saison. Die Gefahr sehe ich da schon bei den Positionen und gerade bei der Linksverteidigerposition muss man ja sagen, weil du jetzt Ulrich nennst, ja, ist nominell der Ersatz. Ist aber jetzt auch keiner, der jetzt einen festen Kaderplatz hat. Den nimmt immer Leiner ein. Ne? Also da hat man ja ein klares Backup. Und genau so einen Spieler hätte ich mir da gewünscht. Also so ein Oscar Wendt nochmal, ne? Der irgendwie vielleicht auch schon ein bisschen älter kommt. Und deswegen war ja auch Dix irgendwie ganz interessant, weil das ja auch einer gewesen wäre, der auch die Linksverteidigerposition hätte bekleiden können. Ich glaube, man hatte dann auf Positionen ein Problem, wo das nominelle Backup ein Spieler ist, der ansonsten irgendwo auf einer anderen Position Startelf spielt. Und so ist es ja. Also wenn Netz jetzt, mal angenommen, also er hatte ja schon eine Blessur, ne, in Bochum am Ende, wenn er jetzt ausfallen sollte in einem der nächsten Spiele, dann würde ja Skelly spielen und Leiner rechts.
Gehe ich von aus. Und wenn dann noch mal was passieren sollte, wäre es wahrscheinlich Kjaerodia, der...
Und dann erst Ulrich, genau.
...da auf der linken Seite spielen würde, gehe ich auch von aus, dass Ulrich, bis er mal Startelf spielen würde... da wird wahrscheinlich sogar eher noch ein, kann ich mir vorstellen, vielleicht sogar eher noch ein Nico Elvedi auf links ausweichen und dann irgendwie Friedrich Itakura in der Mitte und Skelly rechts, so wenn wirklich Leiner, Netz, also wenn alles ausfällt. Also ich kann mir vorstellen, dass Lukas Ulrich tatsächlich erst die Wahl Nummer 8 aktuell wäre, wenn denn, da müssten schon alle anderen ausfallen. Aber klar, das ist natürlich, ja, leicht ist es nicht, und vielleicht merkt man das dann am Ende auch. Man kann also nur hoffen, dass Borussia so zumindest bis zur Winterpause erstmal durchkommt mit diesem Kader, ohne großes Verletzungspech. Das ist natürlich das, was jetzt auf gar keinen Fall passieren darf, weil man hat natürlich in der Breite schon verloren in der Defensive. Toni Janschke, der im letzten Jahr auch noch da war, Wöber, der letztes Jahr noch da war. Da hat man natürlich in der Breite auf dem Papier erstmal Spieler verloren. Das ist ganz klar. Und die hat man einfach, die sind einfach ersatzlos gegangen. Und das bedeutet für mich, dass Leute wie Netz, Skelly, Kjaerodia, die sind alle, haben jetzt das große Glück, dass sie bei Borussia ja mit Sicherheit alle ihre Einsätze bekommen können und alle ihren nächsten Schritt machen können. Auf der anderen Seite stehen sie auch so ein bisschen in der Pflicht jetzt, diesen nächsten Schritt zu machen, den alle von ihnen erhoffen und erwarten. Wenn das nicht passiert, dann kriegt man natürlich ein Problem. Aber ja, ich hoffe da erstmal auf das Beste und natürlich auf wenig Verletzungspech, weil das ist das, was Borussia gerade in der Defensive unbedingt braucht. Sollten da mal 3-4 Spieler ausfallen, dann wird es echt verdammt dünn.
Das kann man ja fast auf die gesamte Mannschaft adaptieren. Also klar, es gibt wenig Mannschaften, die jetzt den Ausfall mehrerer Stammkräfte so richtig kompensieren können, ne? Aber ich glaube, gerade wenn es darum geht, ob ein Verein wie Borussia erneut um den Klassenerhalt zittern muss oder vielleicht wirklich das, was man ja will, in die obere Tabellenhälfte zurück, mit der Option, irgendwie Achter oder vielleicht sogar Siebter zu werden, also so ein bisschen europäisch anzuklopfen, dann wird das am Ende darum gehen, da brauchen wir hier nicht über Spielsysteme reden und hasse nicht gesehen. Ich glaube, wir wissen, dass jetzt irgendwie das Grundgerüst schon eine Stabilität verspricht, mehr Stabilität als in den vergangenen Jahren, dass da Mentalität da ist und dass gerade Mittelfeld und weiter nach vorne da auch gut eingekauft wurde. Und dann hängt es jetzt wahrscheinlich auch daran, werden wir verletzungsfreier als andere durch die Saison kommen. Wenn uns ein Stöger, ein Kleindienst über Wochen wegbrechen sollten, haben wir ein Riesenproblem. Wenn nicht, dann bin ich sehr viel optimistischer als in den vergangenen Jahren, ne? Und wahrscheinlich kann man es dann echt so runterbrechen. Wollen wir jetzt mit dem Mittelfeld weitermachen? Dann können wir uns am ehesten wahrscheinlich den 4 Spielern in der Zentrale widmen. Auch da gibt es ja zumindest in der Breite einen deutlichen Aderlass. Aber ich finde, man muss es anders bewerten als hinten, oder?
Ja, total. Das war ja in der Breite schon absehbar. Wobei in der Breite, klar, am Ende sind es Kramer und Kone, die gegangen sind. Und Sander, der dazugekommen ist.
Und Fraulo, ne? Auch gut, noch.
Fraulo war ja letzte Saison auch schon verliehen, von daher im Vergleich zu letzter Saison keine Veränderung. Da hat man natürlich eine ganz spannende Situation. Nach aktuellem Stand der Dinge ist natürlich dann Julian Weigel da vor der Abwehr gesetzt. Daneben ja, deutet sich so ein bisschen an, dass Rocco Reitz und Philipp Sander ins Jobsharing gehen. Und Florian Neuhaus, so gesehen, ist dann eigentlich die nominelle Nummer 4. Und ich sehe ihn fast eher als Ersatz für Stöger tatsächlich, so von seiner Spielart. Ich glaube, ein Mittelfeld mit Weigel, Neuhaus und Stöger verträgt sich nicht so gut. Und das macht das Ganze irgendwie schwierig. Ich bin mit den 3 Spielern Weigel, Sander und Reitz natürlich ganz zufrieden. Die Frage ist am Ende, wie wird sich Florian Neuhaus da einfügen? Wie wird sich Florian Neuhaus mit dieser Rolle anfreunden können, wenn er tatsächlich am Ende des Tages kaum ein Spiel macht, hier und da mal eingewechselt wird? Es gab zum Ende der letzten Saison schon die Unstimmigkeiten zwischen Seoane und Neuhaus. Ja, was bedeutet das für Florian Neuhaus und was bedeutet das fürs Mannschaftsklima? Es bleibt nur zu hoffen, dass Florian Neuhaus da kein Störenfried innerhalb der Mannschaft wird, wenn die Saison ja für ihn nicht so läuft wie geplant. Und wie gesagt, ich sehe ihn eher, nicht so viele Optionen, am Ende auf dem Platz zu stehen, es sei denn von Weigel oder Stöger verletzt sich einer langfristig, dann könnte er mehrere Spielminuten bekommen. Aber sicher bin ich mir da auch nicht, ob er dann wirklich direkt erste Wahl wäre.
Neuhaus wurde jetzt auf den letzten Metern mit Augsburg in Verbindung gebracht. Das hätte auch erstmal Sinn ergeben, finde ich, weil die haben ja Engels verloren und da hätte ich ihn jetzt mir schon Neuhaus vorstellen können. Klar ist aber natürlich auch, der würde bei einem anderen Verein, und er ist jetzt eben nicht mehr für die größeren Clubs als Gladbach interessant, würde er bei einem anderen Verein nicht mehr so einen Vertrag bekommen. Ne? Und das muss man hier immer mit in Erwägung ziehen. Und ich finde die Personalie insofern hochspannend, als dass ja aber auch Borussia Mönchengladbach auf den letzten Metern eigentlich nicht mehr das Interesse gehabt haben dürfte, ihn abzugeben. Weil dann hätten wir auch im zentralen Mittelfeld, obwohl wir dann nominell gut besetzt sind, hätten wir trotzdem auch so eine breite Diskussion führen müssen. So hat man jetzt nominell 4 Spieler für 2 Personen. Ja, und Weigel Neuhaus, so richtig vorstellbar ist das auch nicht. Und vielleicht ist ja Neuhaus dann eher so ein Stöger in Stöger-Mentalität oder so, ne, dass er dann vielleicht eher so ein Stöger-Ersatz wäre in unserem Spiel. Aber deswegen finde ich die Personalie hochspannend, also weil ich jetzt sehr gerne wissen würde, wie sich auch Borussia da verhalten hätte, wenn Neuhaus es doch forciert hätte. Weil was man feststellen muss, offenbar ist Neuhaus dieser Vertrag ja jetzt nicht so nachrangig wichtig, ne? Weil ich glaube, es gibt ja sicherlich einen Markt für ihn und Augsburg wäre ja sicherlich eine Option gewesen, aber es ist dann vielleicht auch manchmal ein bisschen bequemer, diese Rolle einzunehmen, ne? Weil für mich jetzt im x-ten Jahr mit dieser Geisteshaltung zu kommen, ich will mich hier durchsetzen, irgendwann muss das auch mal kommen, ne? Irgendwann muss das auch mal passieren.
Ja, natürlich. Und vor allem ein Spieler, der sich ja eigentlich schon mal durchgesetzt hatte, der schon mal unumstrittener Stammspieler bei Borussia war. Ja, das ist eine schwierige Situation und ich denke, die ganze Geschichte wird auch im Winter noch weitergehen. Oftmals wird dann ja so ein Sommertransferfenster wird manchmal, ja, auch finde ich immer sehr stark gesehen oder sehr, sehr stark bewertet. So, das ist jetzt, so sieht es jetzt aus. Aber man muss ja erstmal sagen, unser Kader steht ja jetzt erstmal für die für die nächsten 13 Bundesligaspiele und gegebenenfalls 1 oder 2 Pokalspiele. Das ist ja gar nicht so irre viel. Das ist am Ende dann doch überschaubar. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, so eine Kaderplanung ist ja am Ende auch nie ganz abgeschlossen. Die ist ja fortlaufend. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann, wenn die Saison für Borussia ganz gut läuft, wenn Seoane Trainer bleibt, dann wird es mit Sicherheit nochmal Gespräche mit Neuhaus geben. Dann wird er mit Sicherheit auch auf die, nochmal auf Borussia zugehen und vielleicht einen anderen Verein finden wollen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und dann muss Borussia natürlich bereit sein, dann einen Ersatz zu verpflichten. Aus meiner Sicht bräuchte es dann eher einen anderen, etwas anderen Spielertyp, keinen 1:1 Neuhaus-Ersatz, sondern vielleicht, gab ja einige Namen, die da diskutiert wurden, also vielleicht einen etwas eher defensiv denkenden, der Borussia da auf der Position ja ganz gut tun würde. Vor allem in der Breite, ich glaube, das ist das, wo Borussia tatsächlich jetzt ja doch dünn aufgestellt ist und einiges an Personal verloren hat.
Kommen wir zuletzt dann zu unseren Offensivspielern. Der Name Stöger ist schon mehrfach gefallen und ja, eher unangefochten, natürlich absoluter Schlüsselspieler in diesem System, in diesem 4-2-3-1. Und ja, ersetzt potenziell wird er dann eben von einem Neuhaus oder aber auch von Alassane Plea, ne? Weil auch da muss man ja sagen, Alassane Plea bleibt für mich immer der Spieler, den ich am besten dann gesehen habe, wenn er ja so ein bisschen hinter der Spitze war, ne? Und jetzt hat er ja auch ein bisschen mal die Position gewechselt in Bochum, das kam mir so vor. Ist jetzt aber auch nicht der Spieler, den man ja konstant wirklich richtig gut gesehen hat über die vergangenen Jahre. Und Player für mich dann auch die einzige der vier Offensivpositionen, also Stöger, Honorar, Player und Kleindienst. Da ist für mich Player eigentlich der einzige, der überhaupt da jetzt nicht sicherer einen Stammplatz hat, ne? Weil eigentlich, wenn Robin Hack gut reinkommt, und ich fand, er hat gute Ansätze gezeigt, schon wieder nach langer Auszeit, dann wird auch Hack derjenige sein, der dann auf links spielt, Stöger in der Mitte, rechts Honorar, Kleindienst vorne drin und dann Abfahrt. Ne?
Genau, und aber auf der anderen Seite kann Kevin Stöger natürlich auch für Player, so ein bisschen wie Julian Weigel, kann Kevin Stöger da so ein bisschen eine Entlastung sein für Player, der ihm auch nochmal ein bisschen mehr Freiheiten gibt, der für ihn auch so ein bisschen Druck von den Schultern nimmt, dass auch Player da nochmal spielen kann. Aber ich sehe auch tatsächlich, auch wenn ich Neuhaus eher als Stöger-Ersatz sehe, sehe ich Neuhaus aktuell tatsächlich eher als zweiten Ersatz. Und der erste Ersatz wäre für mich eben Alassane Player. Ja, ansonsten ist Borussia da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ich glaube, dass man ja mit Player und Hack auf der linken Seite, mit Honorar und Ngumu auf der rechten Seite, vorne drin Kleindienst, Chwanchara, das ist ja schon ganz okay. Selbst in der Breite dann dahinter hat man irgendwie noch einen Ranos, einen Borges Sanchez. Das sind ja noch so ein paar Namen, die man da noch hat, die man da zur Not noch reinwerfen kann. Fukuda, das ist dann schon okay, würde ich sagen.
Ja, Botelli hat jetzt auch einen Profivertrag, Charles Herrmann ja auch, ne? Ja. Also das sind ja alles noch Namen, die irgendwann dann nachrücken sollen. Bei Ranos scheint ja immer noch ein Wechsel im Raum zu stehen, also eine Leihe in die Schweiz, weil da kann eben noch, ich glaube, bis nächste Woche Montag dann eben transferiert werden, und ich glaube, das wäre auch sinnvoll, weil da sehe ich keine Chance auf Spielzeit, und Fukuda und Ranos jetzt mitzuschleifen wäre, glaube ich, nicht so klug. Also gerade wenn es dann mal die Möglichkeit gibt auf Spielzeit, dann ist es, glaube ich, fast egal, wer die bekommt, weil ich glaube, sie sind beide so auf einem Stand aktuell. Dann da einen zu verleihen wäre, glaube ich, sinnvoll. Gut, dann war das jetzt auch die letzte Kaderanalyse für die nächsten, ja, was sagst du noch, 13 Pflichtspiele mindestens, ne? Also dann wird es das dann frühestens wieder im Winter geben. Kommen wir dann jetzt noch zu ein paar sonstigen Themen zum Abschluss dieser Folge. Einmal, es hat die Auslosung für die DFB-Pokal zweite Hauptrunde stattgefunden, und wir wissen schon jetzt, wann es nach Frankfurt gehen wird. Am 30. Oktober wird gespielt werden, das ist schon sicher wegen der ganzen anderen Terminierungen. Frankfurt spielt ja Europapokal, kann deswegen nicht am Pokaldienstag spielen, weil sie sonntags dann in der Bundesliga zuvor terminiert werden. Deswegen wird unser Spiel am Mittwoch sein. So, jetzt haben wir immer noch nicht über den Gegner gesprochen. Was sagst du denn dazu eigentlich? Eintracht Frankfurt, Pokal, zweite Runde?
Ja, in Frankfurt ist ein bisschen eklig, muss man einfach sagen. Wenn man sich natürlich den Topf anschaut, dann muss man sagen, es war schon ein sehr, sehr harter Topf. Also die Möglichkeiten, jetzt auf Amateure zu treffen, die war quasi gering. Ich weiß nicht, ob Kickers Offenbach offiziell als Amateure gelten und ob sie Profis sind. Wahrscheinlich sind sie auch eher alle Profis. In der Regionalliga gibt es ja einige Vollprofis, einige eher Halbtagsprofis. Bei Offenbach wird es sich sicherlich um Profis handeln. Von daher würde ich sagen, war diese erste Pokalrunde natürlich ein Sieg der Favoriten. Ich glaube, das kann man so überschreiben. Von daher war ja einen Top-Gegner natürlich nicht auszuschließen. Jetzt hat man wirklich einen Top-Gegner, nicht aus dem allerobersten Regal, aber quasi direkt darunter. Auswärts, hartes Los, wird schwer, da eine Runde weiterzukommen. Aber naja, wir haben ja gesehen, selbst wenn man in Saarbrücken spielt, dann bedeutet das noch nichts. Also von daher, das Spiel muss erstmal gespielt werden, und ich traue Borussia da durchaus was zu.
Wer es mit Außenseitern hält, ist ja auch in den letzten Pokalsaisons wirklich regelrecht verwöhnt worden. Und jetzt begann das Ganze eben schon sehr beschissen mit nur einem Ausscheiden eines Bundesligisten in der ersten Runde, was schon ein Unterschnitt ist. Und wenn man sich jetzt diese gesamte Auslosung anschaut, also viel schlimmer hätte es ja nicht kommen können. Also ich bin ja so ein Auslosungsgeek und habe dann vorher mal auf so ein paar Seiten, wo man das simulieren kann, habe ich dann mal die Vereine eingegeben und habe dann irgendwie 20 Mal durchsimuliert. Und jedes Mal, wenn ich das so mal überschlagen habe, war die Auslosung besser als das hier. Alleine 5 Bundesligisten haben Heimrecht gegen einen Zweitligisten, könnte man sich auch mal überlegen. Leverkusen spielt gegen Elversberg. Sagt alles, ne? Das hat für mich unlängst weniger Charme, als wenn es umgedreht wäre. Hoffenheim gegen Nürnberg, umgedreht, wäre es richtig geil, ne? Aber so, weiß ich nicht, gibt mir nichts. Stuttgart-Lautern ist ähnlich. Ja, wir in Frankfurt, einzige Anekdote, die mir jetzt gerade einfiel, ich glaube, wir haben in Frankfurt das letzte Mal in der zweiten Runde gespielt, da haben wir da 2-1 gewonnen und dann ging es im Achtelfinale nach Offenbach. Und das wäre ja immer noch möglich. Also das könnte sich wiederholen. Da sind wir dann im Viertelfinale in Bielefeld gegen den damaligen Drittligisten rausgegangen. Auch das wäre noch möglich in der aktuellen Pokalsaison. Wahnsinn. Was man vielleicht jetzt noch sagen kann abschließend, für Auswärtsfahrer vielleicht keine ganz so schlechte Auslosung, weil am Wochenende zuvor spielt Borussia ja auswärts in Mainz. Also da bietet sich doch so ein Weinschorlen-Gedächtniswochenende an in der Rhein-Main-Region.
Das wird dann aber ein verdammt langes Wochenende. Sehr lang. Das Mainz-Auswärtsspiel wird ja wahrscheinlich Samstag sein, spätestens. Und dann, wie du schon gesagt hast, das Frankfurt-Spiel am Mittwoch. Ja, das wird dann mit ganzen 3 Tagen dazwischen, wird lang. Aber ja, genau, direkter Rhein-Main-Gebiet, Doppelpack.
Ja, wer irgendwie noch Urlaubstage übrig hat, vielleicht wäre das ja eine Option. Ansonsten zum Abschluss noch der Blick über die anderen Borussia-Mannschaften. Die U23 hat 1-1 gespielt gegen Wiedenbrück. Weiterhin ist es ein guter Saisonstart mit 11 Punkten aus 6 Spielen. Die U19 hat im Pokal in Rostock im Elfmeterschießen gewonnen, ist jetzt heute ausgelost worden. Das Achtelfinale, es geht gegen Hoffenheim, ist ein Heimspiel. Aber Hoffenheim ist die Mannschaft, die Borussia ja letztes Jahr im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft bezwungen hat, und zwar deutlich. Die U17 hat 1-1 gegen Wuppertal gespielt, die U16 hat gegen Wuppertal 3-1 gewonnen und die Frauen haben beim SC Sand mit 2-6 verloren. Und da ist jetzt der Fokus auf das Pokalspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Köln am Samstag 14 Uhr im Grenzlandstadion. Und das ist ja eine fantastische Terminierung, weil es ist Länderspielpause. Und das wäre jetzt ja quasi die Überleitung zu unserem letzten Block für heute. Wir schauen uns das nochmal kurz an, vielleicht nur eine Erwähnung wert, 10 Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft sind auf Länderspielreisen. Omlin, Elvedi, Stöger zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder beim ÖSI-Kader am Start. Cvancara, Ranos, Skelly, Itakura, Netz, Reitz bei der U21 und Fabio Chiarodia bei der italienischen U20. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, wie sehe denn eine Startelf von Borussia ohne Länderspielfahrer aus? Und das sind fast alles nur Spieler, die tatsächlich aus der zweiten Reihe kommen. Im Tor natürlich Nikolas, das wäre eine super Besetzung. Links hinten Ulrich, rechts hinten Stefan Leiner. In der Innenverteidigung müsste Friedrich wahrscheinlich spielen neben Julian Weigel, den wir entbehren könnten. Im zentralen Mittelfeld Sander und Neuhaus. Und dann die Offensive mit Hack, Player, Honorar und Kleindienst. Und auffällig ist, ja, Ngumu guckt trotzdem in die Röhre. Blöd für ihn.
Ja, die Offensivspieler konnten sich halt noch nicht so ganz empfehlen für ihre Nationalmannschaften. Wird Zeit. Also tendenziell die Qualität klingt da höher in der Offensive. Ja, ich glaube, damit sich Robin Hack nachhaltig für Julian Nagelsmann empfehlen kann, muss er definitiv mal da anknüpfen, wo er in der Rückrunde aufgehört hat. Vielleicht noch einen kleinen Schritt nach vorne machen, dann wird auch Julian Nagelsmann irgendwann anrufen, aber das wird ein harter Weg. Aber unmöglich halte ich diesen Weg nicht. Wie gesagt, er muss genau da weitermachen, wo er aufgehört hat. Und dann sehe ich die Möglichkeit. Ja, und bei dem Rest wird es schwer. Ein Player und Honorar für Frankreich, ich glaube, das wird eher schwierig.
Ja, vielleicht wird Kleindienst 2026 zu dem, was Füllkrug in den vergangenen Jahren war, ne? Also wenn er so weitermacht, wie er jetzt angefangen hat bei Borussia, dann kann sich das vielleicht sogar ausgehen.
Ja, mit 34 ja. Toren in 34 Spielen kommt Nagelsmann nicht mehr an ihm vorbei, würde ich sagen.
Das stimmt. Da wird die Nominierung dann auch schon frühzeitig kommen. Also es gibt ja noch diverse Länderspielfenster auch in diesem Jahr. Aber erstmal auf Borussia konzentrieren, und ich bin ja auch nicht immer ganz böse, wenn die Leute nicht unterwegs sind, weil dann ist die Verletzungsgefahr auch potenziell ein bisschen geringer. Also ungefähr die Hälfte des Stammkaders ist jetzt dann eben unterwegs. Joe Skelly wiegt sicherlich am schwersten, ist immer so ein bisschen das Problem, was wir auch in den Arango-Jahren hatten. Da ist dann nochmal die Zeitverschiebung drin und das sind natürlich dann wirklich ordentliche Trips. Also er spielt Mittwoch 1 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auch nochmal das zweite Spiel mit den Amerikanern. Am Samstag geht es dann für uns gegen Stuttgart, also am übernächsten Samstag. Ja, da wird man natürlich mit Argusaugen drauf schauen müssen. Zum Abschluss der Ausblick auf Stuttgart, weil ich würde sagen, wir sparen uns eine Folge in der Länderspielpause. Ich wüsste jetzt nicht, was man da bereden müsste, es sei denn, wir haben Schippers Nachfolger oder so am Start. Mal schauen. Stuttgart schlecht reingekommen in die Saison, obwohl man eigentlich mehrheitlich ganz gut gespielt hat. Also ich habe jetzt auch nichts über 90 Minuten gesehen, aber habe mich viel angelesen, habe viele Highlights geguckt und Supercup war ja Stuttgart wirklich richtig gut unterwegs. Pokal hat man Münster komplett rasiert, aber in der Bundesliga nur ein Punkt aus zwei Spielen und jetzt ein Harakiri-Spiel gegen Mainz gehabt. Da wird Druck drauf sein.
Ja, da wird Druck drauf sein. Zeigt so ein bisschen die drei Gegentore gegen Freiburg, drei Gegentore gegen Mainz. Zeigt so ein bisschen, dass Stuttgart weiterhin offensiv brandgefährlich ist. Das ist, glaube ich, klar. Sie können guten Fußball spielen. Das werden sie auch gegen Borussia machen. Wo man natürlich als Borussia dann die Chance hat, ist mit kompaktem Defensivverhalten Stuttgart ärgern, aggressiv dagegenhalten. Und dann scheint es aktuell so zu sein, dass sich gegen Stuttgart durchaus auch Räume und Möglichkeiten ergeben. 6 Gegentore in 2 Spielen. Da sind dann vielleicht die Abgänge von Ito, Anton aktuell noch nicht 100% verdaut im Stuttgarter System. Und vielleicht ist da noch was möglich. Chance nachzujustieren hat auch der VfB jetzt wenig. Da werden auch viele Spieler auf Länderspielreise unterwegs sein. Nicht zuletzt jetzt auch Angelo Stiller, der jetzt nominiert ist für die deutsche Nationalmannschaft. Deshalb glaube ich, dass Borussia eine Chance hat, wenn man eben aggressiv dagegen hält, ein bisschen Glück hat, dass Stuttgart nicht früh schnell 1-2 Tore schießt, sondern da auch das Spielglück auf seiner Seite hat. Und dann, glaube ich, ist Stuttgart offensiv verwundbar.
Ja, wäre natürlich auch wichtig für die Tabellensituation, weil obwohl man jetzt eben frühzeitig den ersten Sieg geholt hat in Bochum und mehr als 3 Punkte hat man sich jetzt auch nicht ausmalen können bei dem Programm, wird natürlich jetzt der Fokus auf die nächsten beiden Spiele insofern gerichtet sein, als dass man natürlich vor diesem dritten Heimspiel, was dann Union ist am 5. Spieltag, da wäre ich schon gerne mit mindestens 4 Punkten dabei, ne? Also so ein Zähler jetzt gegen wirklich starke Gegner Stuttgart und Frankfurt wäre schon gut. Dann könnte man nämlich gegen Union mit einem Sieg dann eben eine ausgeglichene Anfangsbilanz schaffen. Und ich denke, das muss so das Ziel sein. Deswegen vielleicht ein Punkt gegen Stuttgart ist auch absolut drin. Und vielleicht ist es ja für uns auch ein Vorteil, dass da jetzt die Sinne eigentlich schon geschärft sein müssten. Andererseits, gerade für solche Teams, die es nicht gewohnt sind, Champions League zu spielen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Terminierung der Champions League gesehen habe und gemerkt habe, dass Stuttgart schon am Dienstag in Madrid spielt, bei Real. Und das ist natürlich das Spiel, wo alle dabei sein wollen. Hat man natürlich in der jüngeren Vergangenheit auch immer mal wieder gesehen, gerade bei uns, ne, war es auch in dieser einen Corona-Spielzeit so, wir haben in der Bundesliga sehr viel liegen gelassen, auch gegen nominell schwächere Teams, weil irgendwie offenbar der Fokus schon woanders lag.
Ja, ich glaube, das ist dann auch menschlich. Das ist das Highlight, wo alle drauf hinfiebern. Bernabeu, da wirkt dann natürlich der Borussia-Park 3 Tage vorher wie eine lästige Pflichtaufgabe. Hoffen wir, dass das in den Köpfen der VfB-Spieler so sein wird. Und dann ist eventuell was drin. Und würde mich freuen, wenn der VfB mit schlechterem Gefühl dann ins Bernabeu fährt.
Vielleicht ist das so ein Thema, was man auch nur so häufig genug ansprechen muss. Also da muss es ein mediales Dauerfeuer jetzt irgendwie geben. Oder vielleicht so eine Hypnoseaktion wäre auch gut. Ne? Also dass man es denen immer wieder einredet, liebe Stuttgarter. Ihr spielt bei Real Madrid. Da will sich doch keiner verletzen, oder?
Da will sich keiner verletzen. Da will sich keiner zu sehr verausgaben. Einfach ein bisschen ruhige Kugel schieben im Borussia-Park. Gerne. Danke.
Genau, danke. Ja gut, also wir sprechen dann in 2 Wochen drüber, wie es gelaufen ist. Borussia Mönchengladbach nach dem ersten Sieg in Bochum jetzt in der Spur, ist gut drin in der Saison. Das schafft erstmal Erleichterung auch bei uns und euch wird es da sicherlich nicht anders gehen. Deswegen danke fürs Zuhören. Nochmal für diese Aufarbeitung hier in dieser Folge. Hat Spaß gemacht, wie immer, Fabian. Und ich würde sagen, bis dann, übernächste Woche spätestens nach Stuttgart.
Bis dann, macht's gut. Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.